Liebe Brüder und Schwestern, wir hören nun den fünften Vortrag zum ersten Petrusbrief unter der Überschrift Heiliger Wandel bei Frauen und Männern. Und wir lesen hierzu 1. Petrus 3, die Verse 1 bis 7. 1. Petrus 3, 1 bis 7. Es empfiehlt sich wieder sehr, Bibel aufzuschlagen, mitzulesen, damit ihr auch versteht, worum es geht. Und ich habe die Überschrift bewusst so gewählt, Heiliger Wandel bei Frauen und Männern, weil hier an dieser Stelle die Frauen zuerst genannt werden, dann die Männer. Normalerweise kommen ja die Brüder vor den Schwestern, auch in der Schöpfungsordnung. Aber hier wird erst bezüglich der Frauen etwas gesagt und dann bezüglich der Männer. Wir lesen also ab Vers 1. Desgleichen sollt ihr Frauen euch euren eigenen Männern unterordnen, damit auch die, die nicht an das Wort glauben, durch das Leben ihrer Frauen ohne Worte gewonnen werden. Wenn sie sehen, wie ihr in Reinheit und Gottesfurcht lebt. Euer Schmuck soll nicht äußerlich sein, wie Haarflechten, goldene Ketten oder prächtige Kleider, sondern der verborgene Mensch des Herzens im unvergänglichen Schmuck des sanften und stillen Geistes. Das ist köstlich vor Gott. Denn so haben sich vor Zeiten auch die heiligen Frauen geschmückt, die ihre Hoffnung auf Gott setzten und sich ihren Männern unterordneten. Wie Sarah Abraham gehorsam war und ihn Herr nannte, deren Töchter seid ihr geworden, wenn ihr Recht tut und euch durch nichts beirren lasst. Soweit für die Frauen und jetzt Vers 7 für die Männer. Desgleichen ihr Männer, wohnt vernünftig, man kann auch übersetzen, rücksichtsvoll, mit ihnen, nämlich mit den Frauen zusammen, und gebt dem weiblichen Geschlecht als dem Schwächeren seine Ehre. Denn auch die Frauen sind Miterben der Gnade des Lebens und euer gemeinsames Gebet soll nicht behindert werden. Soweit das Wort Gottes. Wir wollen uns erheben zum Gebet. Lieber Vater im Himmel, heiliger Gott, wir danken dir, dass du deine Ordnung in die Schöpfung gelegt hast, auch im Verhältnis der Geschlechter, in der Unterordnung und Liebe. Hilf uns, dass wir nach diesen Ordnungen leben können, ohne zu murren, und dass wir dankbar das aus deiner Hand nehmen. Segne uns auch jetzt durch deinen Heiligen Geist, dein Wort recht zu verstehen und anzunehmen. Amen. Amen. Ich weiß ja nicht, wie es euch ging, als wir diesen Bibeltext gehört haben. Bei manchen ist da ja schon so ein gewisses Widerstreben, wenn sie solche Stellen hören, genauso auch aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 11, oder andere Aussagen, wo es um Unterordnung geht, oder Epheser 5, Unterordnung und Liebe. Also die Frau soll sich dem Mann unterordnen, der Frau, die Frauen ihre eigenen, die Männer ihre eigenen Frauen lieben. Das mit dem Lieben, das wird ja noch akzeptiert, aber das mit dem Unterordnen, da tun sich doch manche schwer. Das ist so unpopulär, passt nicht in unsere Zeit, wo doch alle gleichberechtigt sind und so weiter und so fort. Und wir merken, wie sehr der Zeitgeist uns da vielleicht auch schon angegriffen hat, angefochten hat. Aber ich kann euch versichern, es liegt Segen darauf, wenn wir die biblischen Ordnungen einhalten, frohen Herzens einhalten. Und ich frage oft, was ist einfacher, sich unterzuordnen oder wirklich von Herzen zu lieben? Das eine geht aus dem anderen hervor und keines ohne das andere. Die Unterordnung ist gesagt für die Frau, die Liebe für den Mann. Und wenn ein Mann seine Frau wirklich von Herzen liebt, das ist genauso eine Herausforderung wie die Unterordnung der Frau unter ihren Mann. Und sein Geben und Nehmen hier gedacht. Und doch gibt es eben die Schöpfungsordnung. Ich möchte auf den Vers 1 etwas ausführlicher eingehen. Da geht es ja um das Verhältnis der Geschlechter von Gottes Schöpfung her. Hier steht also, ich wiederhole es nochmal, desgleichen sollt ihr Frauen euch euren, und es gemeint euren eigenen Männern unterordnen, damit auch die, die nicht an das Wort glauben, durch das Leben ihrer Frauen ohne Worte gewonnen werden, wenn sie sehen, wie er in Reinheit und Gottesfurcht lebt. Erstmal soweit. Hier ist übrigens sogar gesagt, dass auch eine gläubige Frau sich sogar einem ungläubigen Ehemann unterordnen soll. Sonst würde hier nicht stehen, denen, die nicht an das Wort glauben. Also auch, wenn du eine Frau sein solltest, die einen ungläubigen oder noch nicht gläubigen Ehemann hat, dann gilt es, sich so zu verhalten, dass er durch dein Leben gewonnen wird für Jesus, dass er sieht, meine Frau ist ein ganz liebes, sanftes Wesen, sie ordnet sich unter, sie gibt mir nicht dauernd Widerworte, sie entzieht sich mir auch nicht körperlich, ist auch oft so ein Problem, und sie kocht für mich, sie sorgt für mich, sie hat mich wirklich lieb, durch ihr Wesen sehe ich, dass sie mir auch gehorcht. Es gibt natürlich nur die eine Grenze, das haben wir heute Morgen schon gehört. Da haben wir über die Obrigkeit geredet, über die staatliche Obrigkeit. Die Grenze ist in der Ehe genauso da nur erreicht, wo dann der Mann, es könnte auch umgekehrt natürlich die Frau sein, wenn der Mann gläubig ist und die Frau nicht gläubig, aber jedenfalls, wenn der ungläubige Ehepartner vom Gläubigen etwas verlangt, was eindeutig gegen Gottes Wort stünde. Zum Beispiel, wenn der Ungläubige sagen würde, du darfst nicht zum Gottesdienst gehen, du darfst nicht unter das Wort Gottes kommen, du darfst nicht beten, ich schmeiß deine Bibel weg und so weiter, dann ist der Gläubige natürlich aufgerufen, in solchen Punkten dann Gott mehr zu gehorchen als den Menschen. Aber in anderen Dingen, soweit es nicht gegen das Gewissen und das Wort Gottes geht, sollte eine Unterordnung möglich sein, damit der Ungläubige sieht, meine Frau ist nicht rebellisch, sie ist kein Trotzkopf, gibt ja diesen bekannten Jugendroman, viele haben es vielleicht gelesen, sondern es ist wirklich der Geist Christi in ihrem Herzen und das kann dann auch den Mann zum Herrn führen. Es gibt natürlich auch die umgekehrte Situation, dass der Mann gläubig ist und die Frau noch nicht gläubig. Oder wie es bei mir war, dass die Kinder gläubig sind. Ich war also zuerst gläubig und dann erst meine Eltern zum Glauben kamen. Und wie auch immer, es gilt in allen Situationen, immer ein Licht zu sein und möglichst nicht wiederzuschelten, wenn man gescholten wird, so wie es der Herr Jesus uns vorgelebt hat. Wir haben es heute Morgen gehört. Und auch Unrecht zu ertragen. Wir müssen nicht zu Unrecht einfach schweigen, aber wenn wir persönlich beleidigt werden, sollten wir nicht zurückschlagen mit den gleichen Waffen. Darum geht's. Ja. Gut, das habe ich heute Morgen ausgeführt. Jetzt möchte ich zur Frage der Unterordnung noch eine Parallelstelle vom Apostel Paulus zitieren. Im Epheserbrief, Kapitel 5, ab Vers 21, da heißt zunächst einmal, ordnet euch einander unter in der Furcht Gottes. Also die Unterordnung gilt auch einander zunächst mal ganz allgemein. Das heißt, wir sollen als Christen den anderen höher achten als uns selbst. Und es kann auch heißen, dass auch ich als Mann meine Frau höher achte als mich selbst, in der Liebe Christi. Das ist generell hier gesagt über das Verhältnis überhaupt zwischen Gläubigen, dass wir uns einander unterordnen in der Furcht Gottes, weil nämlich Gott und die Furcht, die Ehrfurcht vor Gott über allem steht, über den Geschlechtern. So sind wir immer unter der gewaltigen Hand Gottes, ob wir Mann oder Frau sind. Und dann heißt es aber gleich anschließend, ihr Frauen, ordnet euch euren eigenen Männern unter als dem Herrn. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch der Christus das Haupt der Gemeinde ist. Und er ist der Retter des Leibes. Wie nun die Gemeinde sich dem Christus unterordnet, so auch die Frauen ihren eigenen Männern. Und dann, ihr Männer, liebt eure Frauen gleich wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Also beides ist ja gesagt in Epheser 5, was auch hier, genauso wie beim Apostel Paulus, auch der Apostel Petrus, inspiriert vom Geist Gottes, uns vor Augen malt. Was sagt nun die Heilige Schrift über das Wesen und den Dienst der Frau zunächst einmal? Aber das hängt natürlich immer auch mit dem Mann zusammen. Also kann das jetzt nicht isoliert betrachten, sondern immer im Verhältnis beider Geschlechter. Es sei zunächst betont, dass in Christus weder Mann noch Frau ist, so sagt Galater 3, Vers 28. Das heißt, in Jesus Christus sind beide Geschlechter völlig gleichwertig. Aber sie sind nicht gleichartig, das muss man auseinanderhalten. Also die Geschlechter sind gleichwertig, gleich viel wert aufgrund der Erlösung durch Jesus am Kreuz von Golgatha, gleich wert. Die Erlösung ist beiden vollkommen zuteil geworden, wenn sie es angenommen haben. Aber sie sind nicht gleichartig. Der Unterschied der Geschlechter bleibt erhalten. Die Schöpfungsordnung wird nicht umgestoßen. Gemäß 1. Korinther 11, 3 und Epheser 5, 23 folgende ist der Mann das Haupt der Frau, so wie Christus das Haupt der Gemeinde ist. Das Hauptsein des Mannes im Hinblick auf die Frau bildet das Hauptsein Christi über die Gemeinde ab. Und dieses Verhältnis, liebe Geschwister, kann nicht umgekehrt werden, da es sich dabei um eine unauflösbare Schöpfungsordnung handelt. Die wird auch im Neuen Bund nicht umgekehrt, sondern bleibt so bestehen. Das ist auch nicht kulturell bedingt oder zeitbedingt, wie das alles so hingestellt wird, sondern in den Geschlechtern angelegt. So widerspricht zum Beispiel auch die Homosexualität jeder göttlichen Schöpfungsordnung. Und ich habe heute Morgen schon betont, dass Gott sich als Vater offenbart und in seinem Sohn Jesus Christus. In Jesaja 66, 13 steht einmal, dass er uns wie eine Mutter tröstet. Aber das ist nur ein Vergleich für seine liebende Nähe. Aber er offenbart sich eben als Vater und als Sohn und Heiliger Geist. Und eben weil Gott Geist ist, dürfen wir ihn auch nicht zu sehr vermenschlichen, in unsere menschliche Sphäre hineinziehen. Aber wir können auch nicht gegen Gottes Wort hier einfach die Hauptstellung Christi aufheben und auch die Hauptstellung des Mannes, da ein Abglanz Christi ist und deshalb auch mit unbedecktem Haupt beten soll, während die Frau als Abglanz des Mannes mit bedecktem Haupt beten und weissagen soll. 1. Korinther 11. Gott hat Jesus als Mann gesandt und auch die Apostel waren allesamt Männer. Ist uns das schon mal aufgefallen? Es gibt keinen Apostel, Apostelin und so, was da heute alles behauptet wird. Und der Apostel waren Männer und deshalb, ich möchte es gleich noch ausführen, können wir auch feststellen, dass auch der Leitungsdienst und der Lehrdienst allein Männern vorbehalten ist in der Gemeinde. Das wird ja heute oft übertreten. Es gibt heute Pastorinnen, Predigerinnen, Pfarrerinnen, Bischöfinnen. Das ist alles völlig unbiblisch, findet sich nirgends in der Heiligen Schrift. Sondern das widerspricht völlig der Hauptstellung. Das ist dann so, wie wenn praktisch die Person, die nicht das Haupt ist, über die Personen, die Haupt sind, gemäß der Schöpfungsordnung, sich erhebt und sie belehrt. Die Frau kann andere Frauen belehren in der Frauenstunde, sie kann Kinder belehren, aber sie kann keine erwachsenen Männer belehren in der Predigt. Ich meine, sich in der Schule ist was anderes, ja, bei Kindern und so. Aber es geht um die Predigt in der Gemeinde, wo Lehre festgelegt wird oder sogar Gemeindeleitung praktiziert wird. Also wer hier die Heilige Schrift ernst nimmt, in Epheser 5, 1. Korinther 11 und vielen anderen Stellen, der kann unmöglich das gutheißen, dass das heute alles so verdreht wird. Nun heißt es ja auch in Epheser 5, dass die Männer ihre eigenen Frauen lieben sollen. Und das steht ja ähnlich auch in 1. Petrus 3, Vers 7, wenn wir lesen, desgleichen ihr Männer wohnt vernünftig oder rücksichtsvoll in Respekt und nicht wie die Heiden in rücksichtsloser Triebbefriedigung und Lust, wohnt also vernünftig mit den eigenen Frauen zusammen und gebt dem weiblichen Geschlecht als dem Schwächeren seine Ehre. Die Frau ist von ihrer Konstitution her körperlich, oft auch seelisch, der schwächere Teil. Sie braucht die fürsorgende, schützende Hand des Mannes und wird dann auch geborgen sein, wenn der Mann diese Verantwortung wahrnimmt. Leider ist es nicht immer so und das führt zu manchen Durcheinander in der heutigen Zeit. Und der Feminismus hat dazu geführt, dass die Frau sich über den Mann erheben will, dass die Männer immer schwächer werden oder schwächer hingestellt werden und auch ihre Verantwortung dann oft nicht mehr wahrnehmen, sagen, es ist uns alles egal, wenn die Frauen hier herrschen wollen, sollen sie doch, dann zieht sich der Mann zurück. Und nimmt also nicht mehr seine Verantwortung wahr. Und das ist eine sehr verhängnisvolle Entwicklung. Dann werden die Frauen nicht mehr geborgen sein und die Männer werden auch nicht glücklich sein. Und die Kinder haben dann auch nichts mehr von der Erziehung, wenn es nur auf die Frauen beschränkt ist. Versteht ihr, was ich sagen will? Es gilt also, sich liebevoll dem Mann unterzuordnen. Und für den Mann gilt es liebevoll, seine schützende Hand oder seinen Arm um die Frau zu legen. Aber nicht nur jetzt leiblich, sondern eben auch in praktischen Fragen. Dass er für seine Frau da ist, dass die Frau vor den Kindern kommt, auch vor dem Beruf und auch sogar vor der Gemeinde. Die Ehe ist die engste Gemeinschaft. Die Gemeinde ist natürlich dann auch sehr wichtig, wo der Herr gemeinsam geehrt und gepriesen wird. Aber er sollte niemals seine Frau vernachlässigen, natürlich auch nicht die Kinder. Und ein ordentlicher Beruf ist natürlich auch wichtig, ich sage ja gar nichts dagegen, aber die Rangordnung sollte so sein, zuerst der Herr, die Beziehung zu Jesus, dann die Ehe, dann die Kinder und dann der Beruf und alles Weitere. Beziehung zum Herrn wird natürlich auch in der Gemeinde praktiziert, aber auch im persönlichen Gebet. Die Frau lieben heißt für den Mann auch, ihr treu zu sein, ihr beizustehen als dem schwächeren Gefäß. Der Mann soll also der Frau Geborgenheit schenken in einer gottlosen, bedrohlichen Umwelt, die heute überall um uns her ist. Er soll sich Zeit für sie nehmen, ihr zuhören und die Kinder gemeinsam mit ihr erziehen, ihr das nicht einfach allein zuschieben. Sie sollen auch in der Erziehung an einem Strang ziehen. Nicht, dass der eine Elternteil dann dorthin zieht, die Kinder, und der andere ins Gegenteil, sondern sollte man sich absprechen unter Gebet und Austausch und auch die Erziehungsziele gemeinsam definieren. Auch in den alltäglichen Dingen sollte und kann der Mann seiner Frau helfen. Meine Frau kocht zum Beispiel sehr gut, da mische ich mich nicht ein, aber ich helfe dann zum Beispiel beim Abräumen, wenn die Sachen gegessen sind, dann kann ich auch aktiv werden. Wenn ich kochen würde, ja, im Notfall geht es schon mal, nicht? Aber ich denke, der Reinhold würde mich hier nicht einstellen in der Küche. Aber meine Frau, die hätten sie gleich genommen, das weiß ich. Ja, die wollten sie ja schon haben. Gut, aber so gilt es also aber auch da, wo wir helfen können, wo wir auch Gaben haben, als Männer unseren Frauen beizustehen, auch in praktischen Dingen, natürlich auch handwerklich und was sonst so im Haus und Garten anfällt. Der Mann sollte auch die Bedürfnisse seiner Frau verstehen und zu erfüllen versuchen, und zwar auf geistlichem Gebiet, auf geistigem Gebiet, auf seelischem Gebiet und auch auf dem körperlichen Gebiet. Die Frau ihrerseits soll den Mann ihr Haupt sein lassen, sich ihm also unterordnen, und ihm auch die letzte Entscheidung entlassen bei Entscheidungsfindungen. Die Autorität der letztendlichen Entscheidung steht dem Mann als dem Haupt zu, aber die Frau darf und sollte ihrem Mann beratend zur Seite stehen. Ich bin zum Beispiel sehr dankbar für den Rat meiner Frau. Aber letztendlich muss ich Entscheidungen doch vor dem Herrn treffen, auch wenn vielleicht die Frau nicht immer zustimmt. Meistens stimmt sie zu, aber es gab auch schon Situationen, da habe ich gesagt, nein, das sehe ich geistlich jetzt anders und da muss ich dann manchmal auch einsam entscheiden. Das gab es auch schon. Manchmal sind die Männer mutiger, manchmal sind aber auch die Frauen mutiger, je nachdem. Aber ich bin oft auch sehr dankbar für die Intuition, auch meiner Frau. Sie hat manchmal schon geahnt, also das ist nichts Gutes, da lässt lieber die Finger weg. Und inzwischen nehme ich diesen Rat doch ernster als vielleicht früher. Man lernt auch daraus, nicht? Also hat der Herr uns auch als Geschlechter mit unterschiedlichen Begabungen und Begnadungen zusammengestellt und wir dürfen da auch einander helfen. Die Frau darf ihren Mann also auch obwohl er das Haupt ist, ihn auch respektvoll korrigieren. Sie soll aber nicht gegen ihren Mann rebellieren. Das wäre sehr ungeistlich und würde die Ehe zerreißen. Dann wären zwei Köpfe, die in unterschiedliche Richtungen ziehen. Das ist etwas ganz Schlimmes. Wie ein Monstrum, ja, mit zwei Köpfen, zwei Häupter wären das dann. Die Frau soll ihren Mann nicht verachten, auch wenn er versagt oder schwach ist. Und heute gibt es eben leider viele schwache Männer im Zeitalter der Emanzipation. Sie soll ihn aber nicht verachten, sondern ihm liebevoll beistehen und aufhelfen. Gerade wenn er auch seine Schwachheit zeigt. Auch die Männer dürfen ihre Schwachheit heutzutage zeigen. Das ist das Gute in der heutigen Zeit. Früher mussten die Männer immer stark sein, Soldaten und so. Ja, dieses frühere Ideal in der wilhelminischen Zeit. Heute zeigen die Männer vielleicht eher schon ihre Schwachheit, manchmal zu stark, wollen dann beweint werden. Aber auch da sollten wir Männer uns prüfen, dass wir nicht so wehleidig sind. Ja, wenn dieses praktiziert wird, Liebe und Unterordnung, dann und nur dann werden Mann und Frau auch wirklich glücklich sein. Wenn es jemand anders sieht, können wir nachher gerne noch darüber diskutieren. Aber ich bin ja gespannt auf eure Reaktion. Dann habe ich ja schon gesagt, die Frauen sollen also auch in der Gemeinde kein Lehramt wahrnehmen, nicht über den Mann herrschen wollen. Das möchte ich jetzt aber nicht weiter ausführen. Nun möchte ich wieder zurückkommen auf 1. Petrus 3, da ist ja noch einiges zu sagen. Und zwar lesen wir jetzt weiter, es sind um lauter heikle Themen hier. Zunächst einmal zu Vers 1. Also die Männer, die noch nicht an das Wort glauben, sollen durch das Leben ihrer Frauen ohne Worte gewonnen werden. Die Frau soll also ihren Mann, der noch nicht gläubig ist, nicht anpredigen permanent. Du musst jetzt zu Jesus kommen, sonst kommst du in die Hölle. Du musst jetzt zu Jesus kommen, sonst kommst du in die Hölle. Ja, das kann gerade das Gegenteil auslösen. Es stimmt zwar alles, aber es kann dann sehr hart, sehr wie eine Peitsche kommen. Stattdessen ist es viel besser, wenn sie vorlebt durch ein stilles und sanftes Wesen, wie es nachher heißt in Vers 4, dass sie eine wirkliche Christin ist und auch ja, Leid und Unrecht sogar ertragen kann, weil sie ihren Mann doch auch lieb hat. Der Mann soll also ohne Worte durch die Frau gewonnen werden. Natürlich kann das auch umgekehrt gelten, nicht? Das dürfte es nicht so starr sehen, wenn der Mann gläubig ist und die Frau ungläubig, kann auch der Mann das so praktizieren. Und dann in Vers 2 steht, ohne Worte gewonnen werden, wenn sie sehen, wie ihr in Reinheit und Gottesfurcht lebt. Reinheit, das heißt also, man kann sich auf die Frau, sind wir wieder mal bei der Frau, verlassen, dass sie nicht fremd geht, dass sie nicht unreine Begierden auslebt und auch andere Gebiete der Reinheit und eben die Gottesfurcht, dass sie sich ihrem Mann unterordnet und dass darüber nur noch einer steht, Gott. Und dass sie von ihm völlig abhängig ist. Das zeigt sich auch in dem, was ich erwähnt habe vorhin, dass eben diese heilige Grenze gibt. Wenn der Mann etwas fordern würde gegen Gottes Wort, da muss sich verweigern und nur da. Das ist dann die Gottesfurcht, die auch ein Zeugnis sein kann. Sagt, nein, ich kann gegen mein Gewissen nicht handeln. Ich kann die Steuererklärung nicht fälschen, zum Beispiel. Ja. Ich kann nicht sagen, du bist nicht da, wenn du da bist. Habe ich es jetzt richtig formuliert? Ja. Ja, es wird ja oft von Sekretärinnen auch verlangt, solche Dinge. Auch wenn man so einen Beruf wählt, sollte man auch ganz klar sagen am Anfang schon, ich bin Christ oder Christin, ich kann nicht und darf nicht lügen. Dann muss man lieber unter Umständen auf eine Stelle verzichten, auch wenn es vielleicht schwer sein sollte. Aber nachher ist dann eine dauernde Leidenszeit, wo man es gegen das Gewissen Dinge falsch machen muss. Also wir sollen und dürfen Gott mehr fürchten als die Menschen, die wahre Gottesfurcht und Reinheit. Und das ist auch schon die Überleitung zu Vers 3, der natürlich sehr bekannt und oft auch belächelt wird, aber es hat eine tiefe geistliche Bedeutung, wenn hier steht, euer Schmuck soll nicht äußerlich sein, und dann werden Beispiele genannt, wie etwa Haare flechten, goldene Ketten oder prächtige Kleider, sondern der verborgene Mensch des Herzens im unvergänglichen Schmuck des sanften und stillen Geistes, das ist köstlich vor Gott. Haben wir das richtig gehört und richtig verstanden, worum es hier geht? Viele meinen ja, ach, wenn ich mich so richtig äußerlich schmücke, dann bin ich wertgeachtet. Ja? Und die stehen stundenlang vor dem Spiegel, bis dann die Haare toupiert sind und dann fällt da wieder eine Strähne raus. Ja, ich kenn auch solche Personen, jetzt nicht in meiner direkten Familie, aber auch schon erlebt, dass dann eine Frau erst um 10 zum Frühstück kam, als sie 2 Stunden erst sich schminken musste. Also es gibt ja alles, ja. Da ist irgendwas, läuft da falsch, muss man doch sagen, nicht? Dass man sich nur noch ums Äußere kümmert. Und dagegen wendet sich auch das Wort hier. Es ist, denke ich, nicht so zu verstehen, dass man überhaupt keinen Spiegel mehr schaut, möglichst zerrissen, mit zerrissenen Sachen rumläuft und sich gar nicht mehr kämmt. So ist es sicherlich nicht gemeint. Wir sollen ja auch nicht Anstoß sein in die andere Richtung, dass wir jetzt wie ein Lumpensammler oder Bettler so rumlaufen müssten oder Bettlerin. Aber man soll es auch nicht mit dem Schmücken übertreiben, möchte ich mal vorsichtig sagen. Man kann es natürlich auch so verstehen, dass man gar keinen äußeren Schmuck braucht. Das machen auch viele Frauen, aber wir sollten auch die nicht verurteilen, die meinen, so ein bisschen Schmuck gehört halt dazu. Da wollen wir gegeneinander auch barmherzig sein, je nachdem, welche Erkenntnis auch hier der Einzelne hat. Aber ich möchte einfach davor warnen, wenn man zu viel Wert auf das Äußerliche legt. Ich denke, da sind sich hoffentlich alle einig. Das Äußerliche ist nicht das Entscheidende und das Äußerliche vergeht auch. Nicht? Aber dieser innere Wert, dieses innere Wesen eines sanften und stillen Wesens, der verborgene Mensch des Herzens, das ist unvergänglich. Der unvergängliche Schmuck wird es hier genannt. Auch unser äußerer Mensch zerfällt von Tag zu Tag. Wir bekommen immer mehr Falten, wenn wir älter werden. Die Haare fallen aus. ich brauche jetzt auch eine Brille seit kurzem und so weiter. Also wir merken, wie dieser Leib zerfällt, da tut es mal weh und dort. Aber das innere Wesen, das kann uns keiner rauben. Und das bleibt erhalten, es wird sogar vielleicht immer besser, je älter wir werden, weil es immer mehr geläutert wird durch den Heiligen Geist. Und wie wunderbar ist, wenn Frauen und auch Männer eine solche Ausstrahlung haben, durch die die Liebe Christi zum Vorschein kommt. Und das sieht man vor allem mit den Augen. Ja, durch die Augen und auch durch die Handlungen wird dieses liebende Wesen des Herrn offenbar, auch durch die Worte und die Taten und das ganze Wesen. Es gibt oft Menschen, die haben so eine liebevolle Ausstrahlung. Alte Menschen sind vielleicht ganz runzlig schon zusammengefallen, aber eine große Liebe und Reinheit, die sie ausstrahlen dürfen. Es kann viel mehr sein als ein junger Mensch, der sich da mit allen möglichen Ketten behängt und dann auffallen will. Ja, das ist eine Prahlerei. Viel Schein und kein Sein. Viel Vorwand und nichts dahinter. Also achten wir darauf, dass unser Schmuck jetzt nicht äußerlich ist, sondern der verborgene Mensch des Herzens. Hier steht übrigens Haarflechten. Das ist, denke ich, dann abzulehnen, wenn man da wirklich lange Zeit zubringt, die Haare jetzt in alle möglichen Richtungen zu flechten. Aber ich denke, dass man zum Beispiel sich einen Zopf macht oder eine einfache Frisur, dagegen ist es sicherlich nicht gerichtet. Es muss nicht jeder, muss nicht alle jetzt die gleiche Frisur tragen, sondern ja, also man muss einfach auch den Geist hinter dem Wort hier sehen. Also meine Frau, die, ich weiß, die macht ihren Zopf innerhalb von einer halben Minute, obwohl sie einen sehr langen Zopf hat. Ja. Aber wenn sie erst eine Stunde brauchen würde, würde ich auch sagen, also das ist jetzt zu viel. Ne? Man muss das schon in der Gewichtung sehen. Ne? Okay, ich denke, ihr habt das schon richtig verstanden. Ich will auch niemand zu nahe treten. Aber achtet viel mehr auf den inneren Menschen als auf das Äußerliche. Diese Ermahnung ist ganz zentral. Ja, und wie wird nun dieser innere Mensch beschrieben? Der unvergängliche Schmuck des sanften und stillen Geistes. Sanftmut und Demut hängen eng zusammen. Sanftmut kennzeichnet eine Frau, hier ist jetzt eine Frau genannt, aber man kann es auch auf alle Menschen beziehen, die die Sanftmut Jesu verkörpern, der nicht zurückschallt, als er gescholten wurde, und der schwieg, als er provoziert wurde vor der Kreuzigung. Ein sanfter und stiller Geist. Und das ist köstlich vor Gott. Nun werden hier Beispiele genannt, vor allem ein Beispiel, Vers 5 und 6. Denn so haben sich vor Zeiten auch die heiligen Frauen geschmückt, die ihre Hoffnung auf Gott setzten und sich ihren Männern unterordneten, wie Sarah Abraham gehorsam war und ihn Herr nannte. Deren Töchter seid ihr geworden, wenn ihr recht tut und euch durch nichts beirren lasst. Sarah wird hier als Beispiel genannt. Das war ja die erste große Frau im Alten Testament in der Geschichte Israels. Die beginnt ja mit 1. Mose 12, nach dem Tor von Babel. Das war ja der weite Blick von der Schöpfung her. Dann kommt ab Kapitel 12 dann die Geschichte auf Israel. 1. Mose 12. Und da kommen als Erste dann Abraham mit seiner Frau Sarah. Und sie war ihrem Mann gehorsam. Wir lesen mal von diesem Beispiel Sarah her, 1. Mose 12, einige Verse. Und der Herr sagte zu Abram, der hieß damals noch Abram, später Abraham. Also Abram heißt erhabener Vater und Abraham heißt dann Vater der Menge. Aus seinem Leib werden die ganzen Völker hervorgehen, Vater der Menge, aber zunächst erhabener Vater. Und der Herr sagte zu Abram, geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Haus in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zu einem großen Volk machen. Und so weiter heißt dann. Und dann heißt es, da zog Abraham aus, Vers 4, wie der Herr ihm gesagt hatte. Und Lot zog mit ihm. Abraham war 75 Jahre alt, als er aus Haran zog. So nahm Abraham seine Frau Sarai, so hieß sie damals noch. Und Lot, den Sohn seines Bruders mit all ihrer Habe und so weiter. Und sie zogen aus. Mir wird da gar nicht gesagt. Aber denkt ihr, das ging vielleicht alles so stillschweigend. Was hätten jetzt unsere Frau dazu gesagt? Ja, mit 75 Jahren willst du in ein anderes Land ziehen? Stellt euch vor. Man muss die Situation vorstellen. Aber Sarai war ihrem Mann gehorsam, hat sich ihm auch in diesem schweren Schritt untergeordnet. Es war ein Ruf des Herrn. Sie hat es erkannt, dass ihr Mann unter dem Herrn steht und sie hat sich dem unterstellt. Gott und eben ihrem Mann, der ein Prophet Gottes war, war von Gott berufen worden. Ja, als Prophet und Glaubensvater. Und es gibt dann auch eine Stelle, wo sie ihn auch ausdrücklich Herr nennt. Weiß jemand zufällig, welche Stelle das ist? Wo sie ihren Mann, ihren Herrn nennt? Ja, ich lese mal vor. In 1. Mose 18. Das ist da, wo der Herr Abraham, heißt er nun schon, in Mamre erscheint, im Hain Mamre, und ihm offenbart, dass er und Sarah in ihrem Alter noch einen Sohn bekommen werden. Und dann heißt es in Vers 11, 1. Mose 18, Vers 11 folgende: Sie waren beide, Abraham und Sarah, alt und hochbetagt, sodass es Sarah nicht mehr nach der Weise der Frauen ging. Ich weiß es gerade nicht genau, aber ich glaube, Abraham war da schon 90 und sie 80 oder noch älter. Und dann steht, darum lachte sie bei sich selbst und sagte, nachdem ich alt bin, soll mir noch Wonne werden und mein Herr ist auch alt. Sie sagt nicht mein Mann, sondern mein Herr ist auch alt. Heute würden wir vielleicht sagen, mein alter Herr, ja, aber sie sagt mein Herr. Also sie hat ihren Mann als ihren Herrn gesehen, dem sie sich als Frau untergeordnet hat, dem sie immer gehorsam nachgefolgt ist. Aber sie war auch nicht immer gehorsam, muss man auch sehen. Es war auch ein Mensch in Sünde, wo sie dann nicht Geduld hatte und ihrem Mann durch die Magd einen Sohn bereiten wollte. Und da ist ja so viel Herzeleid bis heute entstanden, indem diese Völker, die aus Ismael hervorgegangen sind, gegen die Nachkommen Isaaks streiten. Ja, die ganzen arabischen Stämme, weitgehend muslimisch, gegen die Nachkommen Israels. Also Isaaks und dann ja Jakob, Israel, diese Linie, wisst ihr, brauche ich jetzt nicht alles erklären. Bis heute zieht sich der Konflikt durch. Da war sie nicht gehorsam, aber dass sie aus diesem Land gezogen ist, nach Kanaan dann schließlich, und das dann auch angenommen hat. Sie musste ja dann mit ihrem Mann auch körperlich sich vereinigen. Es war auch Gehorsamsakt in diesem Alter, obwohl sie es zunächst nicht glauben konnte. Ist in diesem Alter vielleicht nicht so selbstverständlich. Also auch da war sie gehorsam. Und Gott hat tatsächlich, und das war ein einzigartiges Wunder, ich glaube, das gab es in der Weltgeschichte nicht nochmal in diesem Alter, einen Sohn geschenkt. Wir sehen auch hier, dass dem Herrn nichts unmöglich ist. Er kann auch aus erstorbenen Leibern noch Leben schaffen. Ja, wie also Sarah Abraham gehorsam war und ihn Herr nannte, deren Töchter seid ihr geworden, wenn ihr Recht tut und euch durch nichts beirren lasst. Warum steht es hier? Recht tun und euch durch nichts beirren lassen. Das kann man auch übersetzen, euch durch nichts einschüchtern lasst. Zum Beispiel eingeschüchtert werden könnte die Frau durch einen Mann, der eben nicht nach dem Willen des Herrn fragt. Es gibt manchmal Männer, die sehr grausam sind, die sogar ihre Frauen schlagen. Da ist es natürlich dann besonders schwer, sich dann noch liebevoll unterzuordnen. Man kann in so einem Fall mal verstehen, wenn es vielleicht zu einer zeitweiligen Trennung dann auch kommen könnte, in ganz schlimmen Fällen. Aber doch hier ist der Aufruf, lasst euch nicht beirren, nicht einschüchtern, dient weiter dem Herrn. Der Herr kann auch eine Änderung schenken, kann eine Besserung schenken, kann zum Herzen auch eines solchen ungerechten, grausamen Mannes reden. Manche Frauen haben ihr Leben lang vieles aushalten müssen. Viele haben auch eine Änderung erlebt, aber nicht alle. Und es ist immer wieder eine Gnade, wenn eine solche Ehe trotzdem dann bestehen bleibt. Ja. Aber wir dürfen auch solche nicht verurteilen, die dann irgendwann kapitulieren und es nicht weiterführen können. Es gibt in Ehen sehr viel Freude, aber auch manchmal sehr viel Herzeleid. Wissen wir sicherlich auch. Ja, sie sollen sich aber, so steht hier, dieser Zuspruch durch nichts einschüchtern oder beirren lassen. Und auch nicht sich beirren lassen durch den heutigen Zeitgeist der Emanzipation, der Modewellen, der ganzen Verfälschungen des Wortes Gottes, die uns einreden wollen, ach, papalapap, Unterordnung, ein Zopf von gestern, ja, alles über Bord werfen. Nein, wir sollen uns da nicht beeinflussen lassen, sondern unsere einzige Grundlage für unser Leben ist das Wort Gottes. Und zwar in seiner heilsgeschichtlichen Entfaltung. Für uns als Gemeinde des Neuen Bundes gilt natürlich in erster Linie, was im Neuen Testament steht. Das ist für uns die letztgültige Aussage. Wir opfern ja keine Tiere mehr im Tempel, also wir müssen die Bibel heilsgeschichtlich stehen verstehen, vom Alten zum Neuen Bund. Aber doch können wir das Neue Testament nur richtig verstehen, wenn wir auch das Alte kennen und genauso umgekehrt. Das Alte Testament erfüllt sich eben im Neuen Bund, in Jesus Christus. Soweit einige Hinweise dazu. Ich möchte es heute Abend nicht so lang machen und möchte es nochmal wiederholen, was hier steht. Desgleichen soll der Frau nach ihren Männern unterordnen. Und für die Männer heißt dann, desgleichen ihr Männer wohnt vernünftig mit den Frauen zusammen und gebt dem Weiblichen als dem schwächeren Geschlecht die Ehre. Denn auch die Frauen sind Miterben der Gnade des Lebens und euer gemeinsames Gebet soll nicht behindert werden. Warum muss das hier betont werden, dass auch die Frauen Miterben der Gnade des Lebens sind? Nun, in der früheren Gesellschaft, im Altertum, auch noch im Mittelalter, hatte die Frau eine sehr untergeordnete Rolle. Sie galt als rechtlos weithin, auch sie hatte auch kein Zeugenrecht. Im Judentum wurde diskutiert sogar darüber, ob eine Frau überhaupt eine Seele habe. Ja, lauter solche Dinge gab es. Früher kann man sich heute gar nicht vorstellen. Aber hier sagt die Bibel ganz klar, sagt Gott ganz klar, auch die Frauen sind Miterben der Gnade des Lebens. Wir dürfen sie nicht gering achten. Sind genauso von Gott geliebt wie die Männer. Und euer gemeinsames Gebet soll nicht behindert werden. Das ist auch eine Parallelstelle zu 1. Korinther 7, denn hier wird ja auch angedeutet in 1. Petrus 3, Vers 7, auch die geschlechtliche Gemeinschaft, dass wir in Respekt auch geschlechtlich uns unserer eigenen Frau nähern. Aber dann eben sollen wir das nicht tun, wenn Zeit zum Beten sein soll. Das schreibt auch der Apostel Paulus in 1. Korinther 7, dass also jedes Ding seine Zeit habe und dass wir uns dann auch beherrschen sollten. Und wenn wir zum Gebet uns treffen, dann sollte nicht die körperliche Gemeinschaft sein, sondern dann ist die Zeit für Gott auch gemeinsam. 1. Korinther 7, vielleicht nochmal zur Erklärung, wer die Stelle nicht kennt, abschließend. Und gleich nun am Ende 1. Korinther 7. Es ist immer wieder wunderbar, wie die Apostel sich hier ergänzen gegenseitig. Verschiedene Autoren, aber ein Geist, der hier wirkt in der Heiligen Schrift. In 1. Korinther 7 steht ab Vers 1, nun aber zu dem, wovon ihr mir geschrieben habt, ob es gut für den Menschen ist, keine Frau zu berühren. Um Unzucht zu vermeiden, soll jeder seine eigene Frau und jede ihren eigenen Mann haben. Der Mann gebe der Frau die Zuneigung, die er ihr schuldig ist, ebenso aber auch die Frau dem Mann. Die Frau verfügt nicht über ihren eigenen Leib, sondern der Mann. Ebenso verfügt aber auch der Mann nicht über seinen eigenen Leib, sondern die Frau. Entzieht euch einander nicht. Hier ist also das Geschlechtliche auch gemeint. Es sei denn nach Übereinkunft eine Zeit lang, damit ihr zum Fasten und Beten Ruhe habt. Und dann kommt wieder zusammen, damit euch der Satan nicht aufgrund eurer Unenthaltsamkeit versucht. Ja, das ist praktisch die Parallelstelle zu 1. Petrus 3, Vers 7, wo es heißt, dass euer gemeinsames Gebet nicht behindert werden soll. Und wir sollen rücksichtsvoll mit der Frau umgehen, natürlich nicht nur auf dem sexuellen Gebiet, sondern überhaupt auch geistig, seelisch und körperlich, sie nicht überfordern, sondern ihr schützend zur Seite stehen. Soweit diese Auslegung des Wortes Gottes in aller Schwachheit, auch bei diesem schwierigen, aber doch wichtigen Thema. Möge der Herr uns dazu Gnade schenken, dass wir auch es umsetzen können in unser praktisches Leben als Ehepaare und als Familien. Amen. Wir erheben uns zum Gebet. Lieber Heiland, so wollen wir dich auch um diese Gnade bitten, in unserer Ehe dieses auszuleben, was du uns gesagt hast. Dass wir als Männer unsere Frauen wirklich von ganzem Herzen lieben können. Und Herr, hilf auch unserer Frau, dass sie sich uns als ihrem Mann unterordnen kann. Hilf auch da. Und schenk aber, dass wir das nicht als Männer missbrauchen zur Tyrannei, sondern dass wir schützend unsere Hand über unsere Frau halten. Da hilf jedem von uns, soweit wir verheiratet sind, und hilf auch denen, die noch nicht verheiratet sind, dass sie auch eine Frau oder einen Mann, einen Ehepartner finden, den du für sie bestimmt hast. Amen.